ARD.
Are you ready?
In dieser Folge gehen wir mit den Fantastischen Vier eine Woche lang auf Tour.
Guten Abend!
Ich habe da so richtig mitgefeiert, das war so ein cooles Gefühl.
So schön wieder hier zu sein.
Das ist einfach die Band meines Lebens.
Sie haben geliefert, sie haben verdammt nochmal geliefert. Ne?
Was für ein Abend.
Vielen Dank. Traum.
Wir nehmen euch mit hinter die Bühne der Fantas, sind dabei auf der aktuellen Longplayer-Tour. Wir erleben, wie die vier bei den Proben über wirklich jedes Detail der Show diskutieren.
Das ist nix. Es ist wahrscheinlich mega aufwendig, aber was wollen wir machen? Es trägt uns nicht.
Erzählen euch, welche Getränke die vier während und nach der Show trinken.
Und wir verraten euch, was Thomas D. kurz vor einem Konzert so richtig nervt.
So sieht es aus hinter den Kulissen. Das ist die Wahrheit. Über die Fantastischen Vier. Zeig ja mal auf, mal ein bisschen dünne Haut.
1, 2, 3. Fanta 4, forever baby.
Ist ein ARD. Podcast von SWR 3.
Ich bin ein bisschen freudig erregt.
Ich bin Nils.
Ich bin Felix und das ist Folge 5. Freundschaft im Cotton Club. 7 Tage auf Tour mit den Fantas.
Und gleich mal eine Tippfrage an euch. Was glaubt ihr, wie viele Paar Sneaker haben die Fanta 4 mit auf Tour? Na, was glaubt ihr? Die Antwort später in diesem Podcast.
Vor allem geht es aber darum, wie wichtig für die Fantas das Live-Spielen ist und welche Rolle jeder einzelne der vier auf Tour spielt, dass das auch eine richtig gute Show wird.
Bevor die Fans nach den Konzerten aber so Sachen sagen wie:
Das war so gut, ich bin 20 Jahre jünger. Pam, 20 Jahre jünger. So geil, so geil.
Und die Fantas abgehen, steht wieder eine Menge Arbeit an.
Ich will, dass ihr denkt, alles wird super. Wahrscheinlich wird auch alles super. Aber momentan ist eben noch nicht super. Das gefällt mir nicht.
Eine Probehalle in Berlin. Darin steht die große Bühne der Fantastischen Vier, genauso wie sie später auch in den einzelnen Städten auf Tour aufgebaut wird. Insgesamt 16 Mal. So viele Shows spielen die Fantas im Dezember.
Publikum ist kein Star, das hätte auch gar keinen Platz in dieser Halle. Es passt wirklich nur gerade so die Bühne rein. Heute ist Generalprobe.
Thomas, Michi und Smudo sind die Frontmänner. Die stehen immer vorne auf der Bühne. Direkt dahinter in der Mitte und an seinen Pulten und Rechnern ist Andy Y. Dazu kommt noch die Liveband. Das sind nochmal 5 Mann extra.
Bei der Generalprobe wird die Show einmal durchgespielt. Und das nur einen Tag vor dem ersten Konzert der Longplayer-Tour in Würzburg.
Die vier sind natürlich auch dabei. Und Thomas D. hat uns auch direkt Feedback auf unseren Podcast gegeben, den er gleich gehört hat.
Ich bin ein großer Fan. Ich musste so lachen teilweise.
Hast du
über mich
gehört?
Selbst versteht. Die Platte ist raus und Thomas D. freut sich total.
Ja! Ja!
Der Podcast hat ihn für die Tour motiviert, hat er uns erzählt. Vor allem auch, weil er euch Fanta-Fans bei uns im Podcast gehört hat.
Ohne die Fantastischen Vier wäre ich nicht der, der ich heute bin.
MFG, mit freundlichen Grüßen.
Fantastisch, fantastisch.
Ich liebe die Fantastischen Vier.
Ich bin ziemlich beglückrauscht.
Und da denkst du dir auch so, geil. Ich glaube, da kommen ein paar.
Glaubst du, da kommen ein paar?
Ja, von denen kommen bestimmt ein paar.
Denn bis dahin hatte er noch nicht so richtig Bock.
Weil ich ja gerade nach Hamburg gezogen bin und mein ganzes Leben fängt ja neu an oder findet ein neues Kapitel. Ja. Den Anfang eines neuen Kapitels. Ja. Gestern noch die Handwerker. Wenn ich am 9. nach Hause komme, warten schon wieder 3 Handwerker auf mich. Ich muss halt nur Lampen aufhängen und das machen und dort. Und der Junge hat erst gestern seinen Teppich gekriegt. Und, oh. Aber nee, jetzt gehe ich erstmal einen Monat auf Tour. Deshalb ist es sehr abstrakt. Aber auch so im Hören von der Setlist beziehungsweise im Üben von den Songs.
Ja.
Sind wir morgen auf einer Bühne zu spielen, ist ein abstrakter Gedanke. Der nähert sich aber jetzt mit jeder Minute, in der ich nicht mehr mit dir rede, sondern mich immer um meine Arbeit kümmere.
Aber du siehst es ja heute auch zum ersten Mal.
Ja.
Und morgen geht's schon los.
Ja.
Das ist nicht viel Zeit.
Nee, ja, ich habe ja dann 4 Wochen, um mich dran zu gewöhnen.
Die Fantas haben zwar schon ein paar Tage mit ihrer 5-köpfigen Liveband in einem kleineren Raum geprobt, da ging es aber ausschließlich um die Musik.
Wie aber die Bühne in voller Größe aussieht und das meiste von dem, was auf den Videowänden passiert, welche Beleuchtung bei den einzelnen Songs geplant ist und so weiter, sehen Michi, Smudo und Thomas erst jetzt, wirklich nur einen Tag vor dem Tourstart in Würzburg. Andy kennt das schon alles. Er hat daran in den letzten Monaten mit der Bühnencrew gearbeitet. Dass die Generalprobe erst einen Tag, also super knapp vor der ersten Show stattfindet, das hat auch mit Geld zu tun.
Die Miete für die Halle liegt im 4-stelligen Bereich pro Tag. Das geht ja noch für so eine Produktion, ne? Aber was teuer ist, ist die Crew, die Lichttechniker, die Leute, die das Essen machen, die Videowände aufhängen, den Sound etc. Die bekommen auch noch, je nach Job, ca. 500 bis 900 Euro pro Tag.
Gleichzeitig ist kein Publikum da, es gibt also keine Ticketeinnahmen. Deshalb wollen die Fantas die Proben in so kurzer Zeit wie möglich durchziehen. Und so unterhalten sich die vier, wenn sie an ihren Songs arbeiten.
Aber gut finde ich auf jeden Fall, dass wir uns raushalten in den Strophen, um eben auch das wegzukriegen, dieses ewige Pushen.
Also guck mal, wir haben aber auch lange Endrefrau hier stehen, aber auch insgesamt relaxter. Also wir machen das relaxed und dann passt so ein super Abfuckschluss auch nicht.
Ja, ich finde auch, wir nehmen auf jeden Fall mal ein bisschen was raus hin.
Andy Y. spielt eine super wichtige Rolle. Er hat sich monatelang darum gekümmert, dass die Songs auch live auf der Bühne funktionieren. Zum Beispiel, dass die Videos und Bilder auf den großen Videowänden exakt zu den Songs passen.
Weil da hängt auch sehr viel Lichtprogrammierung dran. Das ist nicht nur meine Arbeit, das ist auch die Arbeit vom Videodepartement, mit denen ich auch mitarbeite. Also die anderen Tage der Woche, wo ich nicht an der Sequenzerarbeit verbracht habe, war ich in Heidelberg bei unserer Videocrew, die da in einem Raum sitzen mit schon den Medienservern und anfangen Graphics und Kamerasetups und allen möglichen Scheiß, so viel sie können, schon natürlich auch schon vorzuprogrammieren. Und auch für die werden die Proben eine heiße Phase, weil letzten Endes haben wir das totale Videosetup mit den echten Wänden. Das hängt zwei Tage vor der Generalprobe, hängt das erst da. Ja, da sind wir auf der großen Bühne und da können die Videoleute zum ersten Mal sehen, ob ihre Vorbereitung am Simulator, ja, da gibt es aufwendige Simulationen, das ist auch richtig Hightech, der ganze Scheiß, ob diese Vorbereitung sich 1:1 überhaupt umsetzt oder ob es einfach anders wirkt.
Die vier besprechen wirklich jedes Detail vor der Show und der Zeitdruck ist ja groß, die erste Show ist ja schon am nächsten Tag. Würzburg als erster Tourstopp, das ist auch kein Zufall.
Eine etwas kleinere Stadt, da kommen für Fanta 4 Verhältnisse überschaubare 4000 Leute. Alles nicht so groß, weil sie genau wissen, nicht alles wird perfekt laufen. Deshalb spielen sie nicht direkt in einer großen Stadt mit mehr Leuten. Nils, lass mal konkreter werden. Mhm. Was genau besprechen die vier denn noch einen Tag vor der Show?
Sie haben zum Beispiel über diesen Song gesprochen, Inferno.
Das heißt, auch wenn die Reise uns Leiden bringt, jeder weiß, dass sie uns gleichzeitig weiterbringt. Denn es zeigt, ganz egal, was uns gerade quält, noch sind unsere Tage nicht gezählt.
Thomas D. will bei Inferno immer ins Publikum Stage diven, also sich vom Publikum auf den Händen tragen lassen. Thomas D. hat zusammen mit der Bühnencrew geschätzt, wie lange das ungefähr dauern wird und darüber gesprochen, wie das genau ablaufen soll.
Du hast 3 Meter Bühnengraben. Ne?
Den werde ich durchqueren zu Fuß.
Und dann reinjumpen.
Und dann werde ich hochsteigen und werde mich da vorne hinstellen. So. Okay. Und dann drehe ich mich auf diesem Ding um und lasse mich rückwärts in das Publikum fallen. Und zwar genau zum Ende.
Das ist wohl nur den grünen Hintergrund.
Okay, alles klar. Es wird so geil.
Was sie auch vorher festlegen, wann die vier während der Show ihre Liveband vorstellen.
An dieser Stelle habe ich mir gedacht, wenn eine Band vorstellt, ideal.
Habt ihr später. Oder nee, das war hier, genau. Das war hier.
Ja, genau. Ich glaube, wir wollten das auch so einführen.
Und hier am Schlagzeug. Fellow Down. Und dann Kilos Kimalen Keys.
Ja, genau.
Und dann die Gitarre. Okay, stopp nochmal bitte.
Das lief noch konfliktfrei. Bei MFG ist das nicht der Fall.
Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen. Das uns vom Drama einer Kultur berichtet.
Während MFG soll auf der Videowand hinter ihnen ein Zauberwürfel erscheinen, der sich bewegt.
An dieser Animation haben Andy und die Videocrew 3 Monate lang gearbeitet. Die anderen Fantas haben den Zauberwürfel auch noch nicht gesehen. Und jetzt, ein Tag vorm ersten Konzert, sehen sie ihn zum ersten Mal und sind so gar nicht begeistert.
Er sah direkt beschissen aus, der Zauberwürfel.
Ja.
Da muss einfach, das sind manchmal wirklich Perspektiven, es sind Größen, es sind Details innerhalb so einer Grafik hinter diesem Zauberwürfel. Und dann, ey, Finger weg da von meinem Zeug, ich hol's gleich. Ich muss mein Geraffel holen sonst.
Thomas D. sagt zwar noch,
Details hin oder her, der Würfel ist abgewählt. War gut so.
Jetzt aber nochmal was komplett Neues zu machen, dafür ist einfach keine Zeit. Deshalb werden zwar noch Details verändert, aber der Zauberwürfel bleibt in der Show.
Die vier sitzen bei den Proben halt auf so einem Sofa. Das sieht ganz lustig aus, weil die schauen sich sozusagen ihre eigene Show an. Und auf der Bühne stehen dann auch Puppen, dass sie sich die besser vorstellen können. Wie das genau aussieht, das könnt ihr euch in unserer TV-Doku anschauen. Die heißt wie dieser Podcast Fanta 4 Forever Baby und ist in der ARD-Mediathek. Den Link dazu gibt's in den Shownotes.
Und da könnt ihr euch auch nochmal genau anschauen, wie die vier bei ihren Shows über jedes Detail diskutieren. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum die vier noch da sind. Sie versuchen halt immer bis zum letzten Moment alles noch besser zu machen.
Und was sagt Andi, der ja 3 Monate an diesem Zauberwürfel gearbeitet hat?
Wichtig ist, dass es zu uns passt. Und deshalb ist das Urteil der anderen genauso wichtig wie meins. Und im Zusammenspiel, wenn wir zusammensitzen, dann kommen wir sehr schnell auf den gemeinsamen Nenner.
Tourtag 1, Würzburg.
Die Fantas Crew, da sind so 90 Leute, die sind die ganze Nacht in 5 Doppeldeckerbussen von Berlin nach Würzburg gefahren. Und dazu kommen dann nochmal 9 Trucks, in denen das Bühnenequipment transportiert wird. Die sind sehr früh in Würzburg angekommen, aber ein ganz wichtiger ist noch nicht da, hat uns Stage-Manager Gonzo erzählt, der Truck mit dem Essen.
Unser Catering-LKW fehlt, der ist heute Nacht stehen geblieben. Für die Stimmung ist halt natürlich schade, kein Frühstück, aber es ist so. Also man kann es nicht ändern, man braucht sich nicht darüber aufregen.
Die Crew macht natürlich trotzdem weiter mit dem Aufbau, der Zeitplan ist super eng und irgendwann kommt da dann auch der Essenstruck.
Am frühen Nachmittag kommen dann die ersten Fans, Stunden bevor die Halle öffnet, um später die Show dann aus der ersten Reihe sehen zu können.
Ja, yeah, wir freuen uns! Tourstart, hallo!
Wir stehen seit 4 Stunden an, um ganz nah dran zu sein.
Ich hoffe auf viele Fehler. Die sind meistens so die ersten 1-2 Konzerte das Lustigste.
Du hoffst auf Fehler?
Ja, wenn die Jungs da ein paar Versprecher drin haben. Publikum ist auch noch nicht textsicher, von dem her.
Man sieht die Blicke, die sie sich gegenseitig zuwerfen. Und das sieht man aus Reihe 2, 3, 4, 5 eben nicht.
Was sind es denn für Blicke? So eher verliebt oder eher so, was machst du schon wieder für einen Quatsch?
Beides.
Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, deshalb treffen wir Backstage Michi Beck in der Garderobe der Fantastischen Vier und da kommen wirklich nur ganz wenige rein.
Ah, hier, das ist ja noch. Aber genau, das ist ja noch ein Thomas-Ding.
Man braucht auch einen speziellen Backstage-Pass dafür. Vor der Garderobe sitzt auch extra ein Ordner oder eine Ordnerin und kontrolliert das. Klar, die vier wollen ihre Ruhe haben.
Wir sind reingekommen. Jetzt ist so eine Halle, wenn wir ehrlich sind, aber oft eher mittelklamourös. Hat häufig so den Charme von einer Umkleidekabine im Sportunterricht. Ne? Und deshalb wird die Garderobe extra für die Fantas hergerichtet und verschönert, dass sie sich auch so richtig wohlfühlen, ist klar.
Da werden zum Beispiel schwarze Stoffbahnen reingehängt, da kommen dimmbare Lampen rein, dass das alles ein bisschen gemütlicher ist, da stehen schwarze Sofas drin und es stehen auch 4 Schränke mit den Bühnenoutfits der vier drin, klar, für jeden einen.
Und was in die Schränke kommt, dafür ist Michi verantwortlich, er ist der Stylebeauftragte der Band.
Ich habe ja T-Shirts besorgt und neue Hosen. Ich selber in Berlin in der East Side Mall bin ich herumgeschlendert und habe geguckt, was kann man kaufen.
Was die Fantas besonders stylisch finden auf der Bühne, sind schwarze Klamotten. Die tragen einfach immer schwarz.
Farblich sind wir nicht besonders variabel, aber es geht hier um die Feinheiten. Das sind 50 Shades of Black. Wahrscheinlich ist es alles auf dem Weg am Ende, wenn wir noch bis zum 40-Jährigen oder so durchhalten, vielleicht doch irgendwann im schwarzen Anzug aufzutreten. Vielleicht ist irgendwann dieser Blues Brothers Look doch der einzige, der tatsächlich noch geht. Ne?
Aber wie ist es jetzt genau? Entscheidet Michi wirklich alleine, was die Fantas auf der Bühne anziehen?
Wie früher, die Mama vor der Schule, suche ich raus. Und dann gibt es aber dann doch oft auch, also es pendelt sich dann ein. Am Ende haben wir für eine Tour dann 3 Outfits oder so. Aber bis wir die mal haben, ist es so, nein, das gefällt mir nicht, will ich nicht anziehen. Das ziehst du an. Und natürlich liege ich auch schon ein paar Mal daneben, wenn ich denke, oh, voll geiles T-Shirt, das passt bestimmt voll gut zu Smudo. Und dann zieht Smudo an und sagt, quält mir nicht. Ja, dann ist es halt so. Ne?
Wir haben euch ja gefragt, was glaubt ihr? Wie viele Sneaker haben die Fantas mit auf Tour? Es sind übrigens alle weiß. 25 Paar Schuhe sind es. Das geht ja noch. Früher waren es bis zu 125 Paar. Und ich habe es selbst gesehen, das Team um die Fantas putzt die Schuhe zum Teil mit Zahnbürsten, dass die jeden Abend auch richtig glänzen. Hier geht es um die Schuhe von Thomas D.
Hey, die waren sauber. Und jetzt haben wir sie nochmal. Jetzt hat er sie nochmal dreckig gemacht, jetzt machen wir sie wieder sauber. gleiche paar Schuhe.
So einen Service hatten die vier bei ihrem allerersten Konzert natürlich noch nicht. Das war 1988. Da hießen die Fantastischen Vier noch The Terminal Team.
ist ein Bürgerticket auf Lacey.
Das war im Jugendhaus Heslach, ein Stadtteil von Stuttgart, und da haben sie ja auch noch auf Englisch gerappt.
Also der Tag unseres ersten Konzertes hat ein bisschen eine Vorgeschichte. War eigentlich, wir waren eine Band, ja, Smudo und Andi haben angefangen, ja. Und der Michi und ich sind irgendwie dazugestoßen und wir rappen so ein bisschen vor uns hin, finden es lustig, und Smudo kommt und sagt, wir geben ein Konzert. Das war für mich schon der absurdeste Gedanke, den ich damals gehört habe. Also, was? Wie soll denn das gehen? Wir spielen keine Instrumente, wir rappen so ein bisschen, Michi steht am Plattenspieler. Wir haben von DAT damals ja die Musik abgefeuert sozusagen, also so Halb-Playback-Auftritt könnte man fast sagen. Aber wir sollten ein Konzert geben. Naja gut, das war absurd, aber Smudo ist dabei geblieben und hat angefangen, das zu organisieren. Irgendwie Jugendhausclub Heslach hast du aufgerissen.
Ja, wir sind den ganzen Tag, bin ich mit dem Auto rumgefahren, mit Michi war auch mal dabei und haben Jugendhäuser, sind da hingegangen. Jugend, im Jugendhaus West haben sie gesagt, sowas machen wir nicht. Also Unverschämtheit. Im Jugendhausclub Heslach haben wir offene Türen eingerannt.
Yeah.
Die haben gesagt, ja, kein Problem. Dann haben wir uns Plakate gemacht, aufgehängt, Kasse besorgt.
Wir durften sogar The Terminal Team hinten
an die Wand sprühen.
Graffiti-mäßig.
Weil sie damals, 1987, gesagt haben, alles wird eh bald übermalt. 15 Jahre später hing es immer noch dran.
Yeah.
Besseres Marketing kannst du dir gar nicht wünschen. Hinter der Bühne fett deinen Bandnamen hingesprüht und das Ganze bleibt dann mal ebenso 15 Jahre dran.
Ganz so gut läuft's beim Eintritt für das erste Konzert der vier allerdings nicht.
Die Kasse wurde geklaut mit 80 Mark Wechselgeld. Wir wollten 5 Mark Eintritt, keiner wollte zahlen. Wir haben dann auf 3 Mark 50 reduziert, dann kamen sie rein. Es waren alles eh nur Freunde von uns.
Das Jugendhaus Heslach war ziemlich voll, also, wenn auch nicht überfüllt. Also vielleicht waren 50 Leute da. Vorsichtige Schätzung. Das war ja auch nicht irre gut, was wir da gemacht haben. Muss man auch sagen. Ne? Wir haben da natürlich Instrumentals vom Tape Deck gehabt. Ich habe meinen kleinen Drumcomputer habe ich mitgenommen, damit man damit ein bisschen was jammen kann. Michi hat halt die Plattenspieler dabei gehabt, damit man live kratzen kann. Und dann hat man halt das Beste aus der Situation gemacht. Also aus heutiger Sicht eine richtige Rampensau-Aktion.
Wir hatten einen Song, der heißt Was du brauchst, haben wir, denn du brauchst eine Büchse Bier.
Ah ja, einer musste noch eine Palette Faxe holen.
Und dann genau, wenn im Mittelteil aus Wiki Faxe gekratzt wurde.
Ja, hört mal auf mit dem Bier zu spritzen, so eine Sauerei. Der Verstärker ist am Arsch, hast du gemacht.
Und dann haben wir die großen Faxedosen versucht, auf Ex zu trinken. Und wir haben Dosen des billigsten Biers, das wir kriegen konnten, weil wir hatten ja nicht so viel Geld, aber es war Teil unserer Bühnenshow, ins Publikum geworfen. Und dann, als es um die Zugabe ging, oder zumindest...
Ne? Ich hatte eine Nebelmaschine geholt für teuer Geld, fällt mir gerade ein. Eine Nebelmaschine
vom
Verleih, und die dann auch ausprobiert, nicht richtig ausprobiert, sondern beim Konzert ausprobiert und für alle eingepustet. Keiner hat mir was gesehen. Ach, das war schön.
Stimmt, das Konzert fängt an mit Yo, one, two, one, two. Wer kann uns sehen? Könnt ihr uns sehen? Waren die ersten Worte. Wir haben es ja noch auf Band oder gehabt zumindest.
Und was mal auf Band war, geht nicht verloren.
Haus verliert nichts.
Wer kann uns sehen? Ja!
Ein im wahrsten Sinne des Wortes etwas vernebeltes erstes Konzert, aber die Erinnerung ist noch da.
Und dann zur Zugabe schreit einer Zugabe und ein anderer und noch ein Bier.
Und ein anderer ruft Tomaten.
Ja, stimmt. Ja, ja, nee, jetzt kommt ein Love-Song. Tomaten. Es war so direkt mit dem Publikum zusammen wie noch nie. Und von der Bühne runter ging es in so eine Besenkammer. Also ging gar nicht von der Bühne runter, sondern nur durchs Publikum. Aber wir hatten da hinten so einen Mini-Raum.
Jetzt erinnere ich
mich. Und in dem standen wir dann vor der Zugabe. Wir hatten zu viert praktisch keinen und auch kein Licht und kein Blatt.
Und haben uns nicht getraut rauszugehen.
Und ja, wir können da nicht nochmal mit mir. Ich kann aber hier nicht mehr atmen. Okay, wir müssen nochmal raus. Gab es noch eine Zugabe. Mit dem Fleischtransporter vom Kumpel von Michi, glaube ich, haben wir die Anlage gebracht. Hin und zurück. Es gibt noch Bilder davon, wie danach geputzt wurde. Wir mussten das natürlich alles wieder aufräumen mit unserem riesigen Verlust, mit den 80 Mark geklauter Kasse.
Verschmierte Bier überall.
Das Publikum war äußerst aufgeschlossen uns gegenüber, das kann man schon sagen. Also die sind nicht hergekommen, haben gesagt so, oh, das ist ja gar nicht so wie amerikanischer Hip-Hop oder so, sondern dieses Party-Momentum, was wir mitgebracht haben, das haben die voll angenommen und einfach voll abgefeiert. Und dieses Party-Momentum, das muss ich auch sagen, das war für uns ein Kern von der Hip-Hop-Musik in der damaligen Zeit. Hip-Hop war für uns weniger politisch als mehr so eine gute Zeit haben.
Und zack, über 1000 Konzerte später sind wir wieder auf der Long Player Tour 2024 beim ersten Tourstopp in Würzburg.
Das ist Würzburg!
Die erste Show ist gerade erst ein paar Sekunden vorbei und wir heben den Jungs direkt ein Mikro hin und fragen, wie es für sie war.
Das sind immer sehr viele Eindrücke auf einmal. Ne? Der Sound ist schwierig und komisch und wir müssen uns auch einstellen. Manche Übergänge wissen wir nicht so genau. Es gab auch viele kleine Fehler, aber im Großen und Ganzen ist in der Summe es wirklich super gelaufen, finde ich.
Ich als altersmilder Urproduzent kann sagen, war gut.
Und wie hat's bei Thomas und dem ersten Stage-Diven bei Inferno geklappt?
Und da war so ein Kind, also ein Junge, Entschuldigung, du bist ja kein Kind mehr, ein junger Mensch noch, auf den Schultern von einem anderen. Und den habe ich dann so genau, habe ich den so genommen am Kopf. Und so, der ist so durchgerissen. Den habe ich bis zum Schluss habe ich den gesehen, der ist da oben sitzen geblieben, der hat mich gesehen. Bis zum Schluss, und dann wusste, da bei dem war ich, so bis da vorne hin. Und dann habe ich mich entschieden umzudrehen und dann machst du nur so, dann greifst du so ein bisschen woanders hin und dann dreht sich plötzlich deine Flussrichtung und du fließt zurück. Am Anfang war ich auch vorne über, aber ich dachte, das ist kein gutes Kamerabild, ich muss mich auf den Rücken drehen und dann drehst du dich einfach. Und es geht alles und die Leute tragen dich und wieder zurück, Alter. Und ich komme pünktlich zum Ende des Songs, komme ich wieder vorne an. Ich meine, das sind Fans, die kann man sich nicht kaufen. Die muss man sich ziehen über 35 Jahre. Und die kommen und machen einem dieses Geschenk.
Tourtag 2, Frankfurt.
Guten Abend!
In Frankfurt läuft's, naja, fast rund.
Das ist es schon verbüßlich, gefühlige, unermüdlich, gründlich, natürlich typisch südlicher, übermüdeter, überflüssiger, überbrecher, scheißegal.
Aber dafür machen sie das ja auch. Sie wollen eben nicht immer nur die alten Hits spielen. Irgendwann muss halt auch mal was Neues her, dass es den vier auf der Bühne nicht langweilig wird.
Weil es ist nach 5 Jahren, die wir ohne Neustücke verbracht haben, einfach eine Befreiung, wieder neue Sachen zu spielen, die auch noch nicht 100% sitzen, wo du dich auch so konzentrieren musst. Aber dann, wenn es klappt, ist es auch so geil und du groovst noch anders mit als mit den alten Stücken. Und die alten machen wieder in Verbund mit den neuen mehr Spaß.
FAZ.net schreibt: Die Fantas geben dem Repertoire aus nagelneuem und gut abgehangenem einen geradezu magischen Wumms. So nämlich.
Ich find's immer super interessant, wie sie die Songs mixen. Also die spielen nicht wirklich jeden Song komplett aus, sondern das ist manchmal so gemischt wie in einem DJ-Set.
Das hat auch manche Fans überrascht, hat uns Mudo erzählt.
Bei Win-Win-Win stehen wir alle drei ganz nah an der Kamera und performen die Kamera rein und haben so einen Filter in einem Videobild drin, das dann auf dem Videoscreen geworfen wird. Sieht aus wie so ein klassischer Beastie Boys im Proberaum, ganz nah an der Kamera mit Fischaugenobjektiv. Und dann kickt Thomas seine Strophe, dann kick ich meine Strophe und alle gucken auf den Screen. Und dann kommt Michi mit seiner Strophe, aber das ist dann der Picknicker stattdessen.
Nixflicker, ich bin der Picknicker. Werd's euch erklären, doch dann mache es den Beat-Ticker.
Die ersten drei vorne haben hysterisch angefangen zu schreien. Als wäre so erschrocken, als wäre so ein Grusellied wäre. Und gleich haben sie sich voll gefreut. Und das fand ich, das war für mich echt, das war der erste krasse Show-Moment tatsächlich.
Die Show fängt ruhig an und dann gibt's recht schnell den ersten richtigen Abgeh-Moment. Dann wird's richtig laut in der Halle. Da stehen auch alle mit Sitzplätzen. Da rappen alle mit, weil einfach alle diesen Song kennen.
Die da kennen aber nicht nur die vielen Fans im Publikum, die mit den Fantas aufgewachsen sind. Es sind auch jüngere Fans da und die feiern die da auch. Jonte zum Beispiel, den haben wir vor dem Konzert in Frankfurt getroffen.
Und jetzt stehe ich hier, kann es kaum erwarten, da reinzugehen.
Mein allerliebster ist Dida.
Wirklich?
Dida Odam, ja, genau.
Du bist erst 17, der gibt es ja länger als dich.
Dida ist schon immer mein Lieblingssong gewesen, genau.
Dabei haben die Fantas Dida jahrelang nicht gespielt.
Also, ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Dida. Hatten wir ja alle. Und da die da für uns Fluch und Segen war, haben wir aufgrund des Fluches, weil wir alle ja nur noch die da waren, nicht mehr Thomas, Michi, Andis Mutter und auch nicht mehr die Fantastischen Vier, haben wir uns entschieden, das Lied nicht mehr zu spielen. Was im Nachhinein eigentlich eine volle Unverschämtheit ist und wo ich mich jetzt an dieser Stelle auch gerne nochmal entschuldigen möchte bei euch. Weil it's not about us. Es geht nicht darum, dass du als Star, als Performer hier einen tollen Abend hast. Ist ja schön, wenn du den Abend genießt, ja. Aber wenn nicht, stell dich mal bitte nicht so an. Da sind ja irgendwie 15.000 Leute, die haben bezahlt, die freuen sich seit Monaten optional da drauf. Das ist deren Abend.
Aber dann gab es diesen einen Moment, bei dem die vier darüber nachgedacht haben, ob sie die da vielleicht nicht doch wieder live spielen sollten.
Wir kriegen ja manchmal auch so, wir nennen es Corporate Shows, sozusagen Industrieanfragen, machen dann 100 Jahre Firmenjubiläum, 3000 Mitarbeiter, großes Fest, da hauen sie mal einen sechsstelligen Betrag an die Wand und kaufen die Fantas.
Wir spielen, wenn man uns Geld gibt. Nicht wenig, aber wenn es stimmt, kommen wir und spielen für euch. Hey, wir könnten auch für euch spielen, wenn die Kohle stimmt. Sowas macht man als Musiker.
Also wir können ja mal schauen, ob wir genug Geld zusammenkriegen, um die Fantas bei uns bei der nächsten Grillparty spielen zu lassen. Mal gucken.
Ja, Nils, Spoiler, ich glaube, das kriegen wir finanziell nicht ganz hin.
Ja, viel Spaß an alle, die sich's leisten können.
Und dann haben wir gespielt für ein solventes Pärchen, dessen Frau wird 40. Und die hätten sich gewünscht, dass wir die da spielen. Na klar, ne? Sie, für eine Frau wird 40. In St. Moritz wird da gespielt, im Baracca, eine ganz kleine Kultkneipe, wo wir extra nebendran ein großes Zelt bauen mussten, um unsere ganze Technik und Beschallungstechnik da einzubauen. Und auch die Mischpulte und so, damit wir dort spielen können. Wir spielen sowas auch oftmals in kleiner Besetzung. Kleiner Laden, also spielen das eben nur wir vier. Und dann nehmen wir noch Schlagzeug mit und Bass. Und auch in dem kleinen Laden, das ist nur so eine kleine Ecke, in der wir das spielen.
Seine Frau hieß irgendwie ähnlich wie die da. Frieda oder ich weiß es nicht mehr. Und da hat er gesagt, das wäre doch toll, wenn wir als Überraschung, also für sie, wenn wir dann die da spielen würden. Die da. Nein! Alles, aber kein die da. War kein Dealbreaker für ihn. Wir dachten, oh Gott, nachher sagt er ab. Aber er hat gesagt, ja, okay, dann halt nicht. Na gut. Dann haben wir, aber irgendwie haben wir es, glaube ich, vorher schon mal geübt oder ich weiß nicht warum. Wir haben gedacht, naja, mal sehen, was passiert, wenn nach so langer Zeit wir uns dann mal wieder anfreunden. Waren uns aber nicht sicher und wollten es eigentlich nicht spielen.
Ja, dann auch noch im Vorfeld, ob wir nicht ein bisschen was über das Geburtstagskind erfahren können. Dann können wir es vielleicht in den Song oder in die Moderation mit einbauen und so. Ja, sie ist ganz toll, sie, Freunde von uns, die fürchten schon, wenn wir kommen, weil sie immer alles umdekorieren möchte und so. Und wir dachten, oh Gott, das ist so eine ganz anstrengende, die einem irgendwie die ganze Zeit, was ist das, so schlecht dekoriert hier und so. Dann haben wir gedacht, wenn wir dann, keine Ahnung, haben wir schon so unsere Gedanken gemacht. Dann kommen wir da aber an, kommen auf die Bühne, auf diese ganz kleine Kneipe, 150 Leute, Ding ist bumsvoll, Spitzenlaune in dem Laden. Alle sind gut drauf und wir kommen da rein, großes Hallo und wir sagen, hey, alles Gute zum Geburtstag, wir haben extra renoviert, ein Riesen, das fanden alle super.
Dann standen wir also in diesem Mini-Container mit dem Millionär und seinen Freunden und also A, sind das auch ganz normale Menschen, sind halt reich. Trotzdem haben sie genau dieselben Emotionen wie wir und sie haben uns gefeiert wie selten. Also sie sind durchgedreht. Es war ein Abend, Alter, wie auf der kleinsten Bühne der Welt. Die Bar war hier so unterhalb, rechts neben uns. Das heißt, wir konnten dauernd auf frische Drinks zurückgreifen. Alle waren strunz, wir auch dann gegen später. Und es war ein Spitzenabend. Und wir hatten the time of our lives. Alter, das war so schön. Und dann kam der Moment, dann haben wir gedacht, scheiß drauf, wir spielen jetzt die da. Und dann haben wir das gespielt und der Laden ist explodiert. Und da haben wir erstmal gemerkt, wie viel Unrecht wir allen angetan haben, das nicht zu spielen.
Und das war echt ein interessanter Moment, weil wir haben uns so unsere Gedanken gemacht, was das für Leute sind. Das sind Menschen wie du und ich gewesen, die hatten sich so gefreut, dass wir da sind. Die haben sich zurückerinnert, sie haben die gleiche Vergangenheit, wie wir in den 90er Jahren kulturell sozusagen erlebt. Wir waren für sie eine Reise zurück in ihre Welt. Und warum sollen die nicht einfach, wenn sie sich leisten können, so einen Geburtstag feiern? Und warum soll man da nicht die da spielen? Thomas bringt also quasi, hallo Thomas, hallo, also ich rappe, Entschuldigung, ich fange an mit die da, hallo Thomas, hallo, alles klar. Und während ich das rappe, guckt mich Thomas an wie so ein Auto, hat so ganz weit, guckt mich so sprachlos an, so sah das aus. Jetzt kann ich ja, während ich da rappe, nicht zu ihm sagen, hey, was guckst du so doof? Sondern bring einfach mein Ding und wundere mich, was ist denn mit dem los? Hoffentlich kippt er nicht gleich um, weil wir nebendran, da ich in der Bar natürlich nebenher getrunken haben, während wir gespielt haben. Ich mache meine Strophe fertig, die da, hallo Hopsasa, alle freuen sich. Thomas ist mit seiner Strophe dran, ich drehe mich um und nehme noch einen kleinen Wodka an der Bar, trink den, drehe mich rüber zu Thomas und sehe, wie Thomas da bisschen grau geworden, bisschen hutzelig, dann dahinter diese ganze solvente Party-Crowd, dann da ist der Flo, da ist ein Schlagzeug spielt und der Andi, der so nickt und der Michi und wir spielen die da und ich sehe, wie sieht denn der Thomas aus? Mein Gott, sind wir alt geworden. Die Fältchen habe ich hier so gesehen und dann die kleinen Pünktchen an der Nase und so und sein Bart, der hier so grau wird und dachte ich, weit haben wir es gebracht. So weit ist es jetzt gekommen. Ich spiele mir in St. Moritz im Baraka. Ich hatte heute Nachmittag einen 75-Euro-Burger gegessen im Hotel. So was noch nie gegessen, war aber sehr, sehr schmackhaft. Und dann habe ich gemerkt, ich gucke den gerade an wie ein Auto. Weil all mir das durch den Kopf gegangen ist. Genauso wie Thomas mich in der ersten Strophe angeguckt hat. Es war für uns ein durchaus sehr bewegender Moment. Ganz viel über uns, unseren Werdegang und so, was ist passiert. Wir haben ein ganz anderes Verhältnis zu Dida bekommen und zu uns als Band, als Funktion, als Unterhaltungskünstler auf der Bühne. Das ist passiert in St. Moritz im Baraka. Wir müssten unseren Kunden dankbar sein, dass sie uns gebucht haben und dass sie sich einen Song gewünscht haben, den wir eigentlich nicht spielen. Weil ab da spielen wir Dida. Weil nicht nur die oberen 10.000 sollen Dida genießen dürfen auf einer Show.
Weil das ist einfach ein Stück Geschichte. Das ist der Startschuss unserer jetzt 35-jährigen Karriere oder der Durchbruch zumindest. Und deswegen habt ihr ein Recht, das zu hören. Und wir waren im Unrecht, das nicht zu spielen. Und ab seitdem spielen wir es wieder. Teils mit mehr, teils mit weniger Freude.
Dida ist von Dauer, denn ich will es so.
Ja, und Dida spielen sie übrigens bei ihrer aktuellen Tour immer direkt als dritten Song in der Show. Auch beim Konzert in Frankfurt, da sind wir jetzt zurück. Die Festhalle ist nicht ganz ausverkauft, aber gut voll und sehr laut. Und es wird auch am Ende der Show beim Song Smudo in Zukunft ziemlich laut. Hört mal, was die Fantas in diesen Song einbauen.
Frankfurt sollte mit mir auch, wenn ich aus Offenbach bin. Ich weiß das zu schätzen, der Frankfurter hat ein großes Herz. Es ist das größte Herz in der Bundesrepublik. Ja,
es ist das Gut und es zieht man aus.
Prodigy sind das mit Out of Space.
Das war für die Wiege des Technos Frankfurt City.
Kein Zufall, dass das ausgerechnet Michi Beck auf dem Schirm hat. Michi kennt sich aus in der Techno-Wiege Frankfurt und vor allem in den Clubs der Stadt. Er hat ja schon vor den Fantas als DJ aufgelegt und war auch zusammen mit DJ-Kollege Tom Miller als Turntable-Rocker in vielen Clubs unterwegs.
Deshalb hatte Michi Beck auch gute Connections in die Clubszene der Stadt, in den 90ern auch zum legendären Techno-DJ Markus Löffel, besser bekannt als Mark Spoon. Mit dem ist er damals in Frankfurt ziemlich wild feiern gewesen.
Von einer Animier- und Stripper in die nächste, überall ein Schnaps und ein Private Dance und dann in den nächsten Laden. Und Markus kannte irgendwie scheinbar jede Stripper in dem ganzen Bahnhofsviertel in Frankfurt. Und dann sind wir da rein und alle schon, ah, Markus, hey Markus, er grüßt dich. Und so, endlich bist du wieder da. Und dann hat er mich vorgestellt, das ist mein Freund Michi von den Fantas, der hat heute Geburtstag. Ich hatte natürlich nie Geburtstag. Der hat heute Geburtstag, tanz mal für ihn. Und dann habe ich über meinen extra tollen Private Dance gekriegt von einer der Damen. Und dann hat sich Markus bedankt, nochmal einen Schnaps und dann in den nächsten Laden.
Markus Löffel, genannt Mark Spoon, hatte ein exzessives Leben und ist früh gestorben. Wenn ihr mehr über seine spannende Lebensgeschichte wissen wollt und auch mehr über Michis Verbindung zu Mark Spoon, dann hört rein in den Podcast Rest in Excess, das kurze Leben von Techno-Legende Mark Spoon. Da habe ich mich ausführlich mit der Geschichte von Mark Spoon beschäftigt. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Nils, wir waren ja beide bei der Aftershow-Party in Frankfurt. War nicht ganz so wild, ne?
Ja, da wurde nicht ganz so wild gefeiert. Es gibt zwar jeden Abend auf der Fanta 4-Tour eine Aftershow-Party. Da kommen dann Freunde der Band oder auch Geschäftspartner, Sponsoren und so. Aber das ist ja eher gemütlich, ne? Es gibt Bier, Wein, Softdrinks und dann wird halt eher so ein bisschen geplaudert, als wild die Halle abgerissen.
Und bei der Aftershow-Party war ja zum Beispiel die Frankfurter Rapperin Sabrina Settler da. Die ist ja auch an einem Fanta-Song von 2004 am Start, Bring It Back.
Das ist eine kleine Anspielung auf den Beef, den die Fantas in den 90ern mit der Frankfurter Hip-Hop-Szene rund um Sabrina Settler und Rapper Moses Pelham hatten.
Ah ja, aber ist ewig her und das sieht auch Sabrina Settler so.
Ich kenne die Jungs auch von unzähligen Veranstaltungen, wo wir uns getroffen haben. Wir haben keine Disharmonie gehabt, wir haben aber auch keine überschwängliche Harmonie gehabt. Ja, ja. Und es war immer gut, also war alles gut.
Gute Nacht, Smoobop.
Gute Nacht.
Ich hab dich lieb, Tomboy.
Ich dich auch, Andy Ann. Gute Nacht.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Tourtag 3, Off-Day.
Off-Day, so heißt das in der Toursprache, wenn an einem Abend mal keine Show ist.
Und was machen die Fantas, wenn sie eigentlich auf Tour sind, aber am Abend keine Show spielen? Thomas hat ja schon erzählt, dass er entweder in sein neues Zuhause nach Hamburg fährt, er ist ja noch im Umzugsstress.
Wenn ich nach Hause komme, warten schon wieder drei Handwerker auf mich. Die ganzen Handwerker da in meinen Off-Days.
Er hat aber auch noch seinen Hof in der Eifel, den sogenannten Mars, und ist da in seinen eiskalten Teich gestiegen.
Off-Day, zu Hause, da kann man Eisbaden gehen. Das ist schön, das ist schön, es ist schön, Eisbaden. Ah, Party People, Frankfurt war herrlich, Würzburg war herrlich, morgen Hannover. Heute entspannen wir ein bisschen. Rehabilitation time in my old home, my old castle on Mars. Wir sehen uns.
Das ist natürlich für die vier auch eine gute Chance, mal kurz nach Hause zur Familie zu fahren, zu chillen oder sich halt mal um ganz normale Dinge zu kümmern. Michi war zum Beispiel auch mal zwischendurch beim Zahnarzt in Berlin.
Die Crew fährt sonst immer im Tourbus und an Off-Days dürfen die aber auch mal in ein Bett, das nicht vibriert, dann schlafen sie im Hotel.
Nils, du bist doch auch in diesen Nightlinern mitgefahren, diesen großen Bussen mit den schwarzen Scheiben, ne?
Ja, das ist total aufregend, erzähle ich gleich noch mehr davon. Aber was auch geil ist, es gibt für alle in der Crew eine spezielle und interne Handy-App. Da stehen alle Infos drin, wer wo wann zu sein hat, alle Handynummern der Crew, wo genau die Hallen sind und so weiter, wer in welchem Bus schläft. Und für den nächsten Tourtag hat die App an alle eine Benachrichtigung verschickt. Und zwar wegen dieses Songs.
Falls es euch beruhigt, es trifft auf keinen Fall die Falschen. Gebt uns ruhig die Schuld.
Tourtag 4, Hannover.
Eine Push-Nachricht kriegt ihr übrigens auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und die Fanta Crew hatte diese Nachricht auf den Handys. Der Song Schuld ist ersatzlos gestrichen, stand da.
Wir haben natürlich Thomas D. gefragt, warum denn?
Wir waren im Proberaum, wir haben eine Setlist gemacht in der Theorie und die war super und dann haben wir sie angefangen umzusetzen und dann waren wir halt an dem Punkt, wo wir bei 1,45 waren. Und die Experten waren der Meinung, man müsste 2 Stunden spielen. Weil die Leute sonst sagen, wir haben mal 2 Stunden gespielt. Ich bin nach wie vor nicht dieser Meinung, aber das zählt in dem Fall nicht. Dann haben wir Schuld mit draufgenommen, weil es eine Single war und weil wir spielen können. Das Setup ist da, ne? Man müsste nichts programmieren. Das ist ein toller Song, er hängt uns aber wahnsinnig zum Hals raus. Gott, wir wollen den nicht mehr spielen. Das ist wirklich so ein Upturn. Naja, aber was tut man nicht alles? Geht ja nicht um unseren Spaß, geht ja um die insgesamte. In dem Fall ging es um die Gesamtlänge. Die, wie wir dann festgestellt haben, in Frankfurt 2 Stunden und 5 Minuten war. Das heißt, wir sind 5 Minuten zu lang. Kann man jetzt mal so sagen. Zumindest haben wir unser Soll erfüllt von 2 Stunden selbst ohne Schuld. Und dann ist Schuld sofort wieder rausgeflogen.
Gebt uns wohl nicht die Schuld.
Ja. Gebt uns doch die Schuld. Gib sie uns.
Die vier kommen bei dieser Tour in der Regel um 20.30 Uhr auf die Bühne. Da ist die meiste Arbeit schon getan. Die Crew fängt schon zwischen 6 und 7 Uhr morgens an aufzubauen.
Da fahren die Trucks und Hebebühnen in die Halle. Jeder muss einen Helm tragen. Die Crew baut die Bühnen auf und die großen LED-Wände, Kameras, Mischpulte. Und das läuft jeden Tag schneller, weil die Crew jeden Tag besser eingespielt ist.
Überall hängt die Crew auch gelbe Schilder auf. Da steht drauf, wo was ist. Denn jede Halle ist ein bisschen anders. Und dank der gelben Schilder weiß jeder, das ist das Catering. Hier gibt's was zu essen.
Guten Appetit, guten Appetit.
Das ist die Garderobe der vier. Hier ist das Management und so weiter. Das ist also jeden Tag aufs Neue eine Schnitzeljagd. Stichwort Schnitzel. Hier mal ein Auszug aus dem Essensangebot.
Wildschweinragout, Hähnchencaprese, Fischstuhl von der Scholle, Tofu, buntes Herbstgemüse, Rosenkohl, Pasta mit Tomatenpesto und so weiter. Also es ist wirklich viel da.
Die Fantas essen übrigens oft mit der Crew.
Und zurück zur Schnitzeljagd. Auf einem dieser gelben Schilder steht Cotton Club. Das hängt an einem sehr unscheinbaren schwarzen und kleinen Pavillonzelt direkt hinter der Bühne. Und das ist ein extrem wichtiger Ort. Hier sind die Fantas kurz vor und auch bei kurzen Pausen während der Show.
Der Safe Space der vier sozusagen. Achim Topf von der Fanta Crew ist für das Zelt zuständig und räumt da gerade einen Kühlschrank ein. Wichtig ist, sagt er,
den Kühlschrank so hinstellen, wie er letztes Mal auch stand, dass man direkt weiß, wo man hingreifen muss, wenn man hier reinkommt. Also es sollte schon so sein, wie es immer ist. Nicht, dass da irgendwie mal die Bank links steht, einmal Bank rechts. Dann habe ich Angst, dass wenn sie geschockt noch in Dings hier reinkommen und dann nicht wissen, wo sie sich hinsetzen sollen. Nicht, dass sich jetzt jemand auf den Tisch setzt oder so.
Das
wollen wir
nicht. Das Zelt heißt Cotton Club, weil es hier frische Shirts und auch Handtücher aus Baumwolle, also Cotton, gibt. Fast aber interessanter, was ist denn im Kühlschrank drin?
Viel Wasser, wir haben Bier drin, wir haben noch ein paar Shots drin. Wir haben jetzt auch, machen wir alkoholfreien Gin Tonic. Den haben wir auch. Wünscht sich auch so der ein oder andere. Ansonsten ein paar Shots sind auch dabei.
Und vor der Zugabe mixt Achim den Jungs auch gerne mal einen Whisky Sour. Die Fantas werden übrigens in der Tour-Crew Jungs genannt und nicht Band. Denn mit Band ist die fünfköpfige Live-Band gemeint. Wer von Thomas, Michi, Andi und Smudo spricht, sagt die Jungs, dass man die nicht verwechselt.
Die Jungs und die Band treffen sich auf jeden Fall ein paar Minuten vor der Show im Cotton Club-Zelt. Aber kurz vor der Show in Hannover fehlt noch einer. Thomas hat noch Probleme mit seiner Jacke, was ihn offenbar ziemlich nervt.
Warum komme ich mir so vor, als würde ich immer die drittklassige Kleidung kriegen, wie der Kleinste in der Familie. Guck, das ist für Michi Beck zu klein, den nimmst du jetzt. Alter, bei meinem Kreuz, merkst du, irgendwann reißt die Scheiße noch. Dann haben sie den Salat. Aber bis dahin trägt der kleine Thomas schön das, was den anderen zu klein geworden ist.
Die Jackenproblematik ist dann aber irgendwann auch gelöst und dann treffen sich die Jungs und die Band, also 9 Männer im kleinen schwarzen Cotton Club Zelt und Michi hält eine Ansprache.
Guten Abend! So, wie war für euch die erste Full Show?
Da ist auch kein anderer drin, da gehe ich sogar raus.
Leute, jetzt geht's erst richtig los. Die Unsicherheit müsste abfallen bei uns, vor allem das Textscheiße. Aber es wird schon.
Da stehen sie alle umeinander und freuen sich, dass sie zusammen sind und wünschen sich viel Glück für die Show und einmal Freundschaft.
Leute, ist geil mit euch. Let's do it again and again and again and again and for the Freundschaft!
Und dann geht's direkt ab auf die Bühne.
Tourtag 5, Köln.
Köln ist die bisher größte Location. In der Lanxess Arena sind rund 12.000 Fans.
Keiner will Schuld haben, alle zeigen mit dem Finger aufeinander. Total scheiße, keiner ist schuld. Jeder ist schuld, solange du es nicht bist. Gottverdammte Populist. Scheiß Endzeitstimmung.
Scheiß Endzeitstimmung für jeden.
Und auch die hören, wie alle Besucher der Tour, diesen Song.
Darum lasst uns die Hände heben. Und dann stellen wir uns die Hände entgegen. Denn solange da nichts ist außer Hate, werden wir uns hier nicht wegbewegen. Komm, lass uns alle Hände sehen. Und zusammen hier den Laden.
Das ist Endzeitstimmung vom Album Captain Fantastic aus dem Jahr 2018. Ein Statement gegen Hate im Netz, Nazis und Populismus.
Beim aktuellen Album Long Player gab es in den Medien ein bisschen Kritik an den Fantas, weil kein expliziter Song gegen rechts drauf ist. Und dieser Mann hat ein bisschen geschmunzelt, als er das gelesen hat.
Ja, mein Name ist Jan Menge, ich bin der Gründer von Now King Nazis und wir haben das als Kampagne 2004 gestartet und 2008 ist ein Verein geworden.
Geschmunzelt deshalb, weil sich die Fantas schon seit 2004 gegen rechts engagieren und den Verein laut gegen Nazis unterstützen. Sich gegen rechts zu positionieren, das ist also kein neues Thema für die Band.
Und auf der aktuellen Tour ist der Verein auch mit einem Stand vertreten.
Und was wir wollen, ist sensibilisieren. Für uns ist, also für mich persönlich ist aber immer wichtig, dass wir das Alte nicht vergessen. Deswegen haben wir hier auch auf Tour Initiativen, die Becherpfand sammeln. Und das geht dann anteilig 50% an Laut gegen Nazis e.V., das ist klar. Und die freuen sich, weil sie erstens mehr Popularität erlangen, weil wir das natürlich auch posten und machen und wir auch Reichweiten haben. Und sie spülen dann Geld in ihre Kasse. Und das ist eigentlich das, was wir von denen erwarten, die vielleicht Angst haben, sich zu engagieren, dass sie einfach diese Initiativen unterstützen.
Wir unterstützen laut gegen Nazis. Sie können die Pfandbecher abgeben, das Pfand spenden, schönen guten Tag sagen oder vielleicht mal Euro mit dazu schmeißen. Wir sammeln das alle für einen guten Zweck.
Tourtag 6, Zürich, Schweiz.
Auch ein Ritual bei jeder Show und natürlich auch in Zürich. Nach Sie ist weg gehen Michi, Smudo und Thomas von der Bühne und Andi stellt die Liveband vor, die zusammen mit den Fantas performt. Und so klingt das.
Jetzt sind sie weg, aber ich bin nicht allein. Ich bin hier mit Dominik Krämer. Ich bin hier mit Roland Pfeil. Und ich bin hier mit FNO Downer.
Dominik Krämer am Bass, Roland Peil an den Percussions, Markus Birkler an der Gitarre, Fred Sauer oder Lilo Skrimali an den Keyboards. Das ist die Liveband der Fantas. Aber einer fehlt noch, der Drummer.
Florian Dauner aus Stuttgart. Der ist schon seit 31 Jahren mit den Fantas auf Tour, hat über 1000 Konzerte mitgespielt. Und ihn treffen wir in Zürich direkt auf der Bühne an seinen Drums. Und das ist eigentlich der beste Platz in der Halle.
Ja, ich habe schon so ein bisschen den Best Seat of the House. Eine Wahnsinnsaussicht.
Er sitzt auf einem Podest so leicht erhöht über allen anderen auf der Bühne und heute Abend in Zürich wieder vor 12.000 Fans.
Am Schlagzeug FNO Downer!
FNO Downer ist 1993 bei den Fantas eingestiegen und das damals Besondere und Neue war, dass er Schlagzeug spielen musste, parallel zu den ganzen Beats und Sounds, die aus dem Computer von Andy kamen.
Diese Formation überhaupt auf der Bühne, Live-Schlagzeug mit Sequenzer oder mit Samples und DJ, damals hat er Michi noch mehr gescratcht wie gerappt. Absolute Pionierarbeit, weil auch technisch waren damals eigentlich die Möglichkeiten gar nicht da, zu einem Computer zu spielen. Ja, wir mussten uns da richtig was einfallen lassen, um das technisch möglich zu machen und haben da rumgebastelt. Und insofern war das eine irre spannende Zeit und auch natürlich im Nachhinein ein bisschen vorreitermäßig und bahnbrechend, weil das haben uns auch Jahre später immer wieder Leute erzählt, die uns gesehen haben damals und die das inspiriert hat und die das Jahre später auch versucht haben zu machen. Also live mit einer Liveband oder mit Live-Drums zu einem Computer dazu zu spielen.
Die Idee, die Fantas bei Konzerten live um einen Schlagzeuger zu erweitern, ist rund um den großen Dida-Erfolg entstanden und kam von Manager Bear Lesker.
Die grundsätzliche Idee kam tatsächlich vom Bear, der damals relativ früh schon erkannt hat, in dem anfänglichen Hype, dass das, wenn das auf einer großen Bühne Bestand haben soll, dass dann was passieren muss, ja, auch musikalisch, dass das sonst zu gleichförmig ist, wenn man es nur mit Samplern macht. Und ich glaube sogar, dass der die Band Stereo MCs auf dem Stuttgarter Vasen in dem Jahr 92, 93 gesehen hat. Da war ich nämlich auch bei dem Konzert. Habt das gesehen? Hey, da spielt ein Drummer zum DJ. Und ich glaube, das, ob der Größe auch, weil das auf dem Cannstatter Vasen war, hat der Bär das irgendwie als Inspiration empfunden und hat das den Fantas nahegelegt tatsächlich. Ich glaube, dass die am Anfang auch gar nicht so begeistert waren.
Der Bär hat sich damals aber durchgesetzt. Ein Drummer musste her. Aber welcher es genau werden sollte, das war noch nicht ganz so klar.
Und ich war dann auch zum Vorspielen da quasi, damals noch im Basement-Studio im Kleinen, vom Tübinger Straße, vom Klaus Scharf, Gott hab ihn selig. Da haben sie gerade das Album Vierte Dimension produziert, gesagt, ja, das soll vorbeikommen. Und dann bin ich da in die Tübinger Straße. Ich kannte das Studio und Klause. Ich habe da schon Demos aufgenommen mit anderen Bands vorher. Und dann haben wir da gejammt, obwohl die gerade die Platte aufgenommen haben. Ich glaube sogar Tag am Meer haben sie an dem Tag ein bisschen was aufgenommen. Und dann habe ich da ein kleines Schlagzeug aufgebaut im Aufnahmeraum. Und wir haben einfach ein bisschen gejammt und die haben dazu gerappt über einen Gitarrenverstärker. Und dann haben sie irgendwie danach gesagt, ja, da kommen anscheinend noch ein paar andere Drummer. Wir melden uns dann.
Wie lange hat es gedauert?
Weiß nicht, ich glaube ein, zwei Monate oder so.
Hast du schon abgehakt?
Ja, ich habe schon abgehakt. Ja. Dachte, ja, okay, wenn sie nicht wollen, dann wollen sie halt nicht. Aber dann hat irgendwann das Mutter angerufen und hat gesagt, ja, du bist dabei, wir machen das mit dir. Und seitdem ist es so. Das ist echt Wahnsinn, jetzt rückblickend.
Der besondere Live-Sound mit Live-Band. Das ist auch ein Grund, warum die Fantas so gut ankommen und immer noch da sind.
34 Jahre, es hört nicht auf. Entschuldigung, 35 Jahre. Es hört nicht auf. Das ist erst der Anfang, es hört nicht auf. What?
Die Live-Band reist in einem Extra-Tourbus von Stadt zu Stadt. Insgesamt sind auf der Tour 5 dieser sogenannten Nightliner unterwegs. Die fahren Band und Crew durch die Gegend. Das Ganze passiert nachts und deshalb heißen die auch Nightliner, oder?
Genau.
Ja, ist das so. Ich habe nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, warum die Nightliner heißen.
Deshalb. Sind nachts unterwegs.
Und Nils, du bist mitgefahren.
Genau. Das sind so Doppeldecker. Ich habe davor noch nie in einem Nightliner geschlafen. Deshalb hat mir Nash Nopper aus dem Fanta 4 Management den mal so ein bisschen gezeigt. Und ganz wichtig, um überhaupt reinzukommen, braucht man so einen PIN-Code.
Wir machen unser Ding.
Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 7 Stufen nach oben. Okay, jetzt obere Etage.
Das ist für dich sehr eng hier.
Ach, das ist okay.
Hier werden die Rucksäcke.
Oh, siehst du? Gleich den Kopf angeschlagen. Okay, gerade sagst du.
Hier werden die Taschen und Rucksäcke und Jacken abgelegt.
Mhm.
Und
Garderobe
dann geht's in die
Kojen. Okay, psst, schläft schon niemand? Nee, okay. Oben sind Schlafkojen, wie so ein Stockbett angeordnet, immer zwei übereinander, insgesamt 16 Stück in unserem Bus. Da kann man so Vorhänge zuziehen, da hat man so ein bisschen Privatsphäre auf Tour und in jeder Koje gibt's so eine Lampe und eine Steckdose fürs Handy. Das ist ganz wichtig, dass das eben immer voll ist.
Nils, und jetzt muss ich natürlich auch mal investigativ nachfragen. Hast du jemanden schnarchen gehört?
Absolut.
Wen denn? Ich will den Namen hören.
Kann ich jetzt nicht drüber reden, ich will ja vielleicht nochmal mitfahren. Aber es war ein schönes Erlebnis und es ist richtig geil. Ich konnte wirklich gut schlafen. Ich habe mich da so eingemummelt, das war richtig schön. Und das geht nicht jedem so. Also nicht jeder kann so gut schlafen. Ich habe da, glaube ich, einfach Glück gehabt.
Also oben wird geschnarcht teilweise. Und was passiert unten?
Unten ist sozusagen das Wohnzimmer. Das sind super bequeme Ledersitze. Es gibt auch so einen Vierertisch, eine Couch. Da sind dann abends alle und hängen rum. Überall stehen Snacks und Süßigkeiten. Ich habe, glaube ich, auf der Tour insgesamt 3 Kilo zugenommen. Das ist so ein bisschen der Feierabend-Space für die Crew. Die Busse fahren erst zwischen 2 und 3 Uhr nachts los. Wer will, kann natürlich auch vorher schon schlafen gehen. Am nächsten Tag geht es dann in die nächste Halle. Dann geht es einfach wieder von vorne los, das ganze Programm. Nash hatte aber noch einen wichtigen Tipp für mich als Neuling.
Wenn dir wirklich richtig schlecht wird, dann freunde dich mit dem Busfahrer an. Das hatte ich tatsächlich in der ersten Nacht, weil da habe ich zu viel getrunken und dann saß ich ganz lange beim Busfahrer vorne. Ne?
Unser Busfahrer von Zürich nach Freiburg war Frankie, der macht das schon seit über 10 Jahren.
Hi, grüß dich.
Du fährst uns heute durch die Nacht.
Ich fahre euch heute durch die Nacht, ich versuch's zumindest. Ich gebe mein Bestes, sagen wir mal so.
Ich glaube an dich. Als Nightliner-Neuling habe ich mir auch erstmal die wichtigsten Busregeln sagen lassen.
Setz dich auf Toilette, wir haben Frauen an Bord, du bist ein Mann. Es ist nur für kleine oder nur fürs kleine Geschäft. Amüsier dich auf dem Bus. Schlaf mit den Füßen da vorne.
Wenn du bremst, dass dann genau, keine Probleme das fürs Genick gibt.
Die 4 selbst sind froh, dass sie praktisch gar nicht mehr Nightliner fahren oder nur, wenn es gar nicht anders geht, hat uns Michi verraten.
Wir sind ja nicht mehr im Bus, vielleicht nur 1-2 Mal, sondern reisen mit Zug oder fliegen auch mal oder dann irgendwie in Shuttle, weil wir dann doch ins Hotel wollen, ne? zwischen den Shows. Hat viele Gründe. Jeder hat so, man wird natürlich immer diebenartiger. Das Schöne ist, jetzt bin ich nicht mehr die einzige Band-Diva, sondern sind alle gleich Diva, würde ich mal sagen. Und Ja, dann das Geschnarche von den anderen willst du nicht mehr hören im Bus. Dann hat man sowieso Probleme. Dann kommt die präsenile Bettflucht dazu. Kannst nicht mehr auspennen. Und wenn da noch einer schnarcht, und dann ist es unbequem. Und dann der eine mag irgendwie ein bisschen Licht im Bus, der andere nicht. Dann, also, ja, nee, geht nicht mehr. Ein, zwei Mal muss es irgendwie sein, damit man so auch mit der Band unterwegs ist. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, bestehen die Tage aus Reisen, Besprechen, Show, schlafen.
Das mit der Energie und dass alle eben knapp 4 Wochen auf Tour durchhalten, das ist schon so eine Sache und da spielt auch Partydisziplin eine Rolle.
Das hat Thomas D. auch mal Bowser mitgegeben, das ist der hier.
Baby, gib mir mehr von dem, was du lieben nennst.
Und zwar waren Bowser und Thomas D. zusammen bei einem Konzert von Clouseau. Clouseau und Friends hieß das, wo Clouseau eben super viele Leute eingeladen hat, mit ihm zusammen Musik zu machen.
Naja, das war sehr lustig und da hatte Clouseau geladen, weil er irgendein Jubiläum hatte und hat eine Show gemacht, wo ganz viele Gäste gespielt haben. Und danach gab es noch einen Talk mit den Gästen. Allerdings war das danach circa, ich schätze mal, mindestens 4 Stunden später. Und in 4 Stunden kann man eine Menge saufen. Trotzdem hat man einen Job zu tun, ne? Und vor allem ist es Clouseau und der Junge wird da geehrt und das ist his moment. Also bevor wir dann gegangen sind, hatte ich das Gefühl, bevor die Herren jetzt hier noch weiter saufen und danach zu betrunken sind, muss ich ihnen mal kurz sagen, dass es nicht ihr Abend ist, sondern es ist Clouseaus Abend und dass wir alle hier sind wegen ihm und dass wir alle jetzt einen guten Job machen, wenn wir da runtergehen und mit ihm sprechen und ihm den Respekt geben, den er verdient hat. Und das haben sie angenommen. War mir ein Bedürfnis. Und lustigerweise kam es irgendwie, hat sich das zu Clouseau rumgesprochen, so dass er dann Jahre später letztens meine Tochter, die bei ihm auf dem Konzert war, angesprochen hat, nachdem er gemerkt hat, wer das ist und sie sich vorgestellt hat. Und dann die Story erzählt hat, dein Vater hat damals quasi den Jungs Bescheid gesagt, sie sollen sich mal zusammenreißen, einen ordentlichen Job machen. Und das war ich so gerührt, weil ihm das eingefallen ist zu mir. Das heißt, er rechnet mir das, glaube ich, hoch an und weiß es zu schätzen, dass ich mich da so für ihn eingesetzt habe, was für mich eigentlich selbstverständlich ist, weil er hat es verdient. Und na, man sollte jedem, wenn man dann schon da eingeladen wird und da auftritt, dann auch den Respekt geben, den er verdient hat.
Tourtag 7, Freiburg.
Die erste Woche der Longplayer-Tour ist fast rum und wir treffen die 4 vor ihrer Show in Freiburg.
Wir sind gut im Fluss, wir sind mittendrin. Sehr routiniert, habe ich schon das Gefühl. Die Show ist gut, die Stimmung ist geil.
Wir sind drin, würde ich sagen, ja. Wir haben eine tolle Setlist, wir spielen tolle Konzerte. Leute sind begeistert. Sehr geil.
Ja, aber ich bin auch ein bisschen platt, weil du alles für diese 2 Stunden brauchst abends. Und heute ist ja eine 4. Show am Stück. Das reicht dann auch so. Dann freuen wir uns auch mal auf den Off-Day. Aber tatsächlich ist es wirklich ein gutes Gefühl, dass alles so aufgegangen ist, wie wir es uns gewünscht haben, noch bei den Proben. Dass es die Leute wirklich zu begeistern scheint, dass der Ablauf der Songs auch so funktioniert, auch Stimmungsbogen und so, was wir alles und so theoretisch mehr oder weniger zusammengeschustert haben, jetzt hier vor Tausenden von Leuten auch tatsächlich so zündet, ist schon ein cooles Gefühl.
Das war schon der eine oder andere wirklich tolle Abend dabei, besonders da, wo es drauf ankommt, auch Frankfurt zum Beispiel, relativ weit am Anfang, trotzdem bombig abgeliefert. Also da gibt es wenig Grund zur Sorge und das ist alles sehr aufgegangen. Auch Licht und Video, was am Anfang so ein bisschen rumpelig war, hat sich eingerumpelt, würde ich sagen. Die Show ist auch auf der Ebene echt toll und rund.
Also ich war echt kaputt nach einer Woche auf Tour. Jeden Tag hin und her, jeden Tag eine neue Stadt. Und ich muss ja nicht mal 2 Stunden jeden Abend auf einer Bühne stehen. Ich kann schon verstehen, warum Michi nach dem Interview erstmal zur Physiotherapie gegangen ist. Ist auch immer mit dabei auf Tour. Und nicht nur die.
Während der ganzen Tour läuft crewintern übrigens ein Kicker-Turnier. Das große Finale wird dann in Stuttgart ausgetragen. Da steht der Kicker auf der Bühne in der Schleierhalle. Das Kicker-Turnier ist auch so ein Ding, das die Crew zusammenhalten soll.
Lukas, Spitzname Lumpi, kickert gerade zum Beispiel in Freiburg. Er baut jeden Tag die großen LED-Wände auf und ab. Wir haben ihn gefragt, warum er sich eigentlich dafür entschieden hat, mit auf Tour dabei zu sein.
Gestern war man in Zürich, ein Haufen Handylichter bei einem Lied und Feuerzeuge und so. Das ist einfach dieses Feeling, wo da entsteht. Gefällt mir so, ne? Dieser Flair.
Er arbeitet nicht nur für die Fantas, sondern auch für viele andere Bands und Shows. und ist nur 2 bis 3 Monate im Jahr zu Hause.
Also ich habe die Zeit nicht, Großfreundschaften zu pflegen. Es sind oft einfach auch Kollegen, wo dann irgendwie zu guten Bekannten oder teilweise auch Freunden werden. Ne? Wenn es da einem schlecht geht, privat oder so, kriegt man das natürlich auch mit. Ne?
Kevin ist auch Teil der Crew. Er ist der Tourmanager, bewahrt also den Überblick, dass alles läuft. Und deshalb liebt er das Tourleben.
Wenn du nachher nach einer Show am Ausgang stehst und einfach mal den Leuten zuhörst, ne, einfach eine Minute dir kurz gönnst und die Leute mit einem Lächeln rauslaufen und du denkst so, wow, das war geil, die Leute hatten Bock, die haben gefeiert, wie gestern zum Beispiel in Zürich. Das war wieder so ein Moment, wo du da stehst und diesen Gänsehautmoment spürst und ne, gerade bei einer Zugabe und wenn die komplette Halle, das komplette Stadion irgendwie mitsingt. Das sind genau die Momente, für die man lebt und für die man das macht. Ja.
Die Menschen auf Tour sind mehr als nur Kollegen, sagt er.
Genau, das ist die Familie, die man sich da aussucht, ne, auf Tour. Deswegen, Crew Love is True Love.
Geil. Vielen Dank. Was für ein Abend. Dankeschön, Leute. Wow.
Ciao.
Ihr seht gut aus.
In der nächsten Folge von Fanta 4 Forever Baby geht es um die Zukunft der Fantastischen Vier.
Wir sagen euch das genaue Datum, wann sich die Vier auflösen werden, nicht. Das wissen wir natürlich auch nicht. Aber wir können schon mal sagen, sie haben noch viel geplant die nächsten Jahre. Und auch wir, Nils, ne, wir haben auch einige Ideen, was die Fantas noch so machen könnten.
Wie der Sneakerberg in der Garderobe der Fantas aussieht.
Der Gesichtsausdruck von Thomas D., wenn er sich über seine zu kleine Jacke ärgert.
Ah, irgendwann reißt die Scheiße noch. Dann haben sie den Salat.
Und wie die Fantas sich auf die Show einschwören und
Freundschaft
rufen, das könnt ihr sehen in Fanta 4 Forever Baby, die TV-Doku zur Tour.
Die findet ihr in der ARD-Mediathek. Einen Link dazu haben wir euch in die Shownotes gepackt.
Fanta 4 Forever Baby ist ein Podcast von SWR 3. Hosts und Skript Nils Damz und Felix Leibelt.
Redaktion Eva Blasenbrei, Jo Bischofberger, Sandra Herbsthofer und Christopher Jenert. Fact-Checking Matthias Kugler und die Hauptabteilung für Information, Dokumentation und Archive.
Schnitt David Janus. Sounddesign und Komposition Nasu Hischri. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Marc Bürkle und Simon Dreidoppel.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Die 90er. Techno, Trance und Love Parade. Und mittendrin einer, der seine Weltkarriere startet. Mark Spoon vom Musikduo Jam and Spoon. Der Frankfurter DJ lebt ein exzessives Rockstar-Leben.
Mark hinterlässt Chaos im Hotelzimmer, fährt Mietwagen zu Schrott und landet sogar im Knast auf Ibiza. Aber er war auch ein guter Freund. Sensibel, warmherzig und geliebt für seine Großzügigkeit.
2006 stirbt er mit nur 39 Jahren. Wie konnte es so weit kommen? Wir erzählen seine bisher unerzählte Geschichte. Wir, das sind Anne, bekannt als DJ Pretty Pink.
Und Felix, Musikredakteur und Podcaster vom Hessischen Rundfunk. Den Podcast Rest in Excess, das kurze Leben von Technolegende Mark Spoon, findet ihr jetzt in der ARD Audiothek und überall dort, wo ihr eure Podcasts hört.